Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie sind live hier bei uns im Studio 1 im Bikini Berlin und unser nächster Gast ist ein Berliner Comicverleger, der sich mit seinem neuesten Werk einem besonders dicken Brett widmet. Titus Ackermann gibt seit Jahren die Gratis-Comics Mogamobo heraus und hier genau ist auch die vierteilige Reihe Was vom Leben übrig bleibt erschienen, in die wir jetzt gemeinsam abtauchen. Es geht hier vordergründig erstmal um eine konkrete Familiengeschichte. Gleichzeitig ist es aber auch eine Geschichte, die so oder so ähnlich in sehr, sehr vielen deutschen Familien stattgefunden hat und die die preisgekrönte Comiczeichnerin Uli Lust die lärmende Lücke genannt hat. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Titus Ackermann.
Ja, gerne. Auch ein Mikro.
Ja, also Titus, bevor wir hier in dieses ganz spezifische Werk einsteigen, musst du uns doch nochmal kurz überhaupt so eine kleine Werbeverkaufsshow liefern, was diese Mogamobo-Comics genau sind. Denn es soll noch 1 bis 2 Menschen in Berlin und Brandenburg geben, die immer noch nicht wissen, was das eigentlich ist.
Das ist ja ein dicker Hund, ne?
Also,
ja. Also erstmal schönen guten Abend. Mogamobo, das ist ein Comic-Magazin, das haben wir vor ziemlich genau 30 Jahren lanciert als Studenten. War bei uns ein bisschen langweilig an der Hochschule und wir wollten unbedingt, also wir haben visuelle Kommunikation, Illustration studiert und wollten das auch in die Praxis umsetzen und haben dann halt angefangen, so ein Comic-Heft zu machen. Und nach relativ kurzer Zeit wurde uns das auch langweilig, dass es irgendwelche Comic-Hefte waren. Dann haben wir angefangen, uns Themen zu überlegen. Und haben zum Beispiel damals ein Heft gemacht zum Irakkrieg, haben Leute gefragt, Comiczeichner auf der ganzen Welt, wie seht ihr das? Haben aber auch durchaus irgendwie unterhaltsame Themen. Und die Geschichte meiner Familie, die ich jetzt gemacht habe, das ist so ein Thema, was mir seit Jahren irgendwie unter den Nägeln gebrannt hat. Und da habe ich mich jetzt endlich mal hingesetzt und das gemacht, ja.
Und das Besondere an diesen Heften ist, sie sind gratis. Man bekommt sie in Comicläden für Umme. Finanziert wird das Ganze durch Anzeigen. Beziehungsweise, wenn man sie direkt bestellt, dann kostet es auch ein bisschen, ne? Dann kostet es wenigstens den Versand.
Ja, also man kann sie über unsere Webseite bestellen, auch ältere Hefte, das ist www.mogamobo.com, ein bisschen kompliziert vom Namen, vielleicht marketingtechnisch nicht das Klügste gewesen, aber das haben wir aus dem Japanischen geklaut, das heißt Modern Girls und Modern Boys, also Mogamobo. Aber das Gros der Auflage, also wir machen in der Regel 10.000 Stück von jedem Heft, das wird tatsächlich in die ganzen Comicläden im deutschsprachigen Raum umsonst verteilt. Und dort dann halt so als Goodie zum Mitnehmen für die Leute, die in den Comicladen gehen, dann angeboten.
Jetzt musst du uns nochmal schildern, wie die Initialzündung für diese kleine Serie entstanden ist. Was war der eigentliche Auslöser? Das war ja, ja auch richtiggehend so eine Frage, die dir mal jemand gestellt hat, die an dich herangetreten, die an dich herangetragen wurde, die dich dann auch so ein bisschen erstmal eigentlich so hat losrennen lassen.
Du hast das Vorwort gelesen.
Mhm.
Das war tatsächlich vor ungefähr 10 Jahren, da hatte ich bin ich eingeladen worden, einen Workshop zu leiten und der war seltsamerweise in Japan. Und da hatte ich einen Kollegen, der auch bei diesem Workshop war, ein Koreaner. Und der hat dann abends mal in der Kneipe zu mir gesagt, erzähl mir mal ein bisschen was von Deutschland. Und dann meinte ich, was denn genau, was interessiert dich? Und dann meinte er, ja, so Zweiter Weltkrieg. Und dann habe ich halt angefangen, so Anekdoten zu erzählen, die ich von meinem Großvater halt wusste. Anekdoten, die vielleicht jeder irgendwie von seiner Familie kennt, der Kriegsteilnehmer hatte in der Familie. Und das fand er total spannend. Und da er selber auch Comicverleger war, hat er gemeint, so, willst du das nicht zeichnen? Und seitdem brennt halt irgendwie diese Idee in mir, das ganze Ding halt mal in eine Form zu gießen. Und das Interessante war halt, dass er halt gesagt hat, diese Geschichten, also so menschliche Geschichten, das ist ihnen völlig fremd. Also das kennen sie nicht in Korea oder in Japan, weil sie halt nur die Schulbücher haben. Und darüber letztendlich nur irgendwie so einen chronologischen Ablauf von Ereignissen, aber keine menschlichen Geschichten halt erfahren, ne?
Ich spreche aus eigener Erfahrung, weil wir also da auch noch einen doch reichhaltigen Nachlass zu Hause haben über die Rolle, die mein Großvater gespielt hat, und die war auch nicht besonders rühmlich. Wie bist du mit dieser Familiengeschichte auch gerade im Hinblick auf die Verwandtschaft umgegangen? Denn du hattest wahrscheinlich ja doch auch ganz schöne Widerstände zu überwinden, damit überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen, oder?
Also die eigentliche Nemesis, wenn man Comiczeichner ist wie ich, ist, dass man nicht ernst genommen wird von niemandem und dass kein Mensch einem glaubt, dass man davon leben kann. Das war in dem Fall im familiären Kontext natürlich ein Vorteil, weil niemand geglaubt hat, dass da wirklich mal was passiert. Und niemand gedacht hat, dass ein Comic in irgendeiner Weise eine Relevanz haben könnte. Als der Comic jetzt rausgekommen ist, können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen, irgendwie zeigte sich dann, dass der eine oder andere in der Familie das dann doch nicht so toll fand. Aber tatsächlich bin ich in den letzten Jahren einfach zu allen noch lebenden Familienmitgliedern gegangen und habe gefragt, erzähl mir mehr. Erzähl mir über meinen Großvater. Wie hast du ihn erlebt? Wie war er? Und der Grundgedanke dahinter ist, dass wir haben ja kein objektives Bild von Menschen, sondern wir haben letztendlich nur das, was uns erzählt wird oder das, was wir selber erleben. Und ich dachte, wenn ich es schaffe, eine Näherung an meinen Großvater irgendwie wie ein Bildhauer aus so einem Steinblock herauszuschlagen, in dem jede Anekdote, die ich erzählt gekriegt habe, wieder ein bisschen was über ihn erzählt. Deswegen heißt die Geschichte auch, was vom Leben übrig bleibt. Das ist nicht der Mensch, sondern es sind die Geschichten über ihn.
Hast du ihn noch kennengelernt?
Ja. Ich habe ihn tatsächlich. Also er ist gestorben. Da war ich 17, 18. Und bedauere das jetzt natürlich im Nachhinein, dass ich in den letzten Jahren, als ich dann unterwegs war, Mädchen hinterhergerannt bin oder in Kneipen gesessen bin, die Zeit nicht genutzt habe, ihn mir mal irgendwie öfter zur Brust zu nehmen oder mich mal mit ihm hinzusetzen. Aber ich habe ihn eigentlich meine komplette Kindheit, weil wir da auch sehr oft waren. Also
genau, schildere vielleicht doch noch mal ganz kurz, was war er für ein Mensch? Was an seiner Person findest du besonders interessant, faszinierend? Er war jetzt kein klassischer, erstmal so Täter in der ersten Reihe, sondern eben, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, in gewisser Weise doch auch sehr repräsentativ für viele Deutsche.
Also die Geschichte meines Großvaters ist insofern ein, in Anführungsstrichen, Geschenk, weil sie sehr ereignisreich war. Also er ist als zweiter von 6 oder 7 Kindern in Dortmund groß geworden. Mein Urgroßvater war Förster in Dortmund, ist tatsächlich 1926, glaube ich, von Wilderern oder von Kommunisten, da gehen die Geschichten auseinander, erschossen worden. Die sind dann auf der Straße gelandet. Er hat dann irgendwie an der Autobahn gearbeitet, hat sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, war total überzeugt von Hitler.
War auch glühender Antisemit, muss man sagen, ne?
Also zumindest hat er an den Juden überhaupt kein gutes Haar gelassen. Das ist auch etwas, was er tatsächlich bis zu seinem Lebensende so für sich verinnerlicht hat. Also er hat es nicht nach außen getragen, aber wenn das Gespräch darauf kam, war so klar, die haben uns den Krieg aufgedrängt und so weiter und so fort. Also die ganze Erzählung.
Ich habe gerade schon Uli Lust zitiert mit dieser lärmenden Lücke. Wie hat er denn innerhalb eurer Familie über seine eigene Geschichte Auskunft geben müssen oder nicht? Also haben seine Kinder ihn dann auch so um die 68er-Zeit herum mal ordentlich auf den Pott gesetzt, wie das ja in vielen Familien geschehen ist?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich auch so ein blinder Fleck, wo ich mich selber drüber wundere, dass mein Vater und seine beiden Brüder, dass die sehr unpolitisch waren, dass die haben sich zwar oft mit ihm gestritten, die sind eigentlich alle, sobald sie volljährig waren oder eine Ausbildung machen konnten, ausgezogen, aber sie sind nie wirklich in den Diskurs mit ihm gegangen. Also sie haben ihn nie versucht. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er schon schwere Züge hatte, auch von so einem Haustyrannen. Also mir wurde auch erzählt irgendwie, dass sie teilweise auch mit der Handkante erzogen worden sind und er war sehr jähzornig. Also er hat ziemlich oft die Fassung verloren, wenn irgendwas nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, und hat dann ordentlich Geschirr zerschlagen. Und aus diesen ganzen Episoden versuche ich das halt so zu konstruieren irgendwie, weil am Ende des Tages er irgendwie bei aller Schuldfrage irgendwie, die man sicherlich bei ihm auch bejahen kann, ne, als Kriegsteilnehmer, und er war auch NSDAP-Mitglied, aber auch, glaube ich, ein zutiefst traumatisierter und zerrütteter Mensch war, der einfach auch, der ist auch nie in der BRD angekommen, zum Beispiel. Das war für ihn irgendwie ein Land, in dem er nicht zu Hause war. Also er hat da drin gelebt, er hat sich da arrangiert, er hat sein Geschäft aufgebaut und es zum kleinen Vermögen gebracht. Aber am Ende des Tages war das nie sein Land.
Was von meinem Leben übrig bleibt. Wir sprechen gleich weiter mit Titus Ackermann nach Musik von Sam Savage, Le Jean qui danse. Und bei uns ist nach wie vor der Comiczeichner und Herausgeber des Gratis-Comics Moga Mobo, Titus Ackermann. Willkommen nochmal.
Hallo.
Was vom Leben übrig bleibt, so heißt deine vierteilige Annäherung an die Geschichte deines Großvaters, seine Rolle im Nationalsozialismus, aber dann eben auch den Umgang später damit. Diese Graphic Novel ist eben als vierteilige Reihe konzipiert. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, so eine komplexe Familiengeschichte, so eine Biografie überhaupt in dieses Format zu packen. Also welche vielleicht auch Erzählentscheidungen waren für dich wichtig?
Also eine Motivation war ja, dass ich dachte, das ist ja Wahnsinn, der deckt ja wirklich, ich meine, er hat jetzt nur irgendwie 76 Jahre gelebt, aber er deckt ja fast so ein deutsches Jahrhundert ab. Er ist in der Kaiserzeit geboren worden, er hat die Besetzung des Ruhrgebietes miterlebt, wie meine Urgroßmutter irgendwie von Franzosen zusammengeschlagen worden ist, deswegen hat er eine besonders schlimme Meinung von den Franzosen. Dann war er irgendwie glühender Nationalsozialist und musste dann sich nachher halt mit der BRD nach dem verlorenen Krieg auseinandersetzen. Also vier Systemwechsel in einem Leben. Und gleichzeitig so archetypisch, finde ich, für weil er eben nicht irgendwie Dr. Mengele war oder Himmler oder so, sondern einfach nur so ein kleines Zahnrad, was halt dafür gesorgt hat, dass diese große schreckliche Maschine am Ende dann halt so gut geschmiert funktioniert hat, weil er einfach das getan hat, was man ihm gesagt hat, ne?
Gerade als die Musik lief, hast du auch nochmal so eine ganz eindrucksvolle Geschichte geschildert, die ihn so als Charakter nochmal ganz gut beschreibt. Und ich habe dich gefragt nach Selbstzeugnissen, also nach Briefen, nach Fotos, nach vielleicht auch Selbstdarstellungen von meinem Großvater. Gibt es dann diese bekannte Selbsterklärung, um an den berühmten Persilschein zu kommen. Das haben ja dann viele, also NSDAP-Mitglieder auch nach 45 dann so eine Art Beschreibung aufgesetzt, wie sie dazu gekommen sind, und auf einmal waren die jüdischen Nachbarn schon immer die besten Freunde und das war alles nie ernst gemeint und überhaupt. Und da gibt es so eine Geschichte von einem Foto, was ein Cousin von dir doch nochmal zu einem Familienfest hervorgeholt hat. Und damit, was ist damit passiert?
Also mein Großvater hat, wie wahrscheinlich viele zu der Zeit, das muss man sich mal vorstellen, also die sind alle aus dem Krieg zurückgekommen und die haben jahrelang Krieg erlebt. Mein Großvater war ja dann Pilot und ist dann auch abgeschossen worden und seine ganze Besatzung ist ums Leben gekommen. Dann war er jahrelang in den USA als Kriegsgefangener und als er wieder zurückgekommen ist, hat ihn niemand verstanden. Also da war wie, was er erlebt hat, konnte er eigentlich nur mit seinen Kameraden teilen. Und damals gab es tatsächlich in den 50er und 60er Jahren viele so Kameradschaftstreffen. Und die hatten alle, das habe ich, wenn ich mit ihm unterwegs war, in Hagen oder in Dortmund in den Ferien, erlebt, die haben sich dann alle immer ihre Offiziersfotos gezeigt. Die hatten sie in der Brieftasche dabei. Und irgendwann war dieses Foto total zerknittert und Farbe blätterte ab. Und dann hat er das meinem Cousin gegeben, der Reprografiker war, um das zu retuschieren. Und mein Cousin, der halt so ein 68er-Hippie war, der hat das Ding halt einfach versehentlich gespiegelt. Und als er ihm das zurückgegeben hat, war das zwar ein wunderschönes Foto, aber die ganzen Abzeichen und der Adler und das Hakenkreuz, alles war spiegelverkehrt. Und mein Großvater ist total ausgerastet auf dieser Familienfeier, also wirklich total ausgerastet und hat ihn halt angeschrien irgendwie, was jetzt seine Kameraden von ihm denken sollen, als ob er seine Abzeichen nicht ordentlich an der Uniform anbringen könnte. Und da ist dann tatsächlich, das ist das einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass mein Vater da dazwischen gegangen ist und hat ihn angeschrien, das interessiert doch keine Sau mehr. Dein alter Scheiß, kapier's, der Krieg ist vorbei. Und mein Großvater hat tatsächlich dann 2 Tage später alle seine Fotoalben im Garten verbrannt. Das haben wir erst nach seinem Tod erfahren. Weil als Pilot hatten die ja Kameras dabei, der war beim Afrika-Korps, also da gab es lauter Fotos von, was weiß ich, die wir als Kinder, ich kann mich daran erinnern, Kamele, Palmen oder irgendwie von oben irgendwie auf englische Stellung runter fotografiert und sowas. Das hat er alles dann verbrannt, weil er war wahnsinnig jähzornig, ne?
Ich habe manchmal den Eindruck, wir Enkel können fast besser auch genau diese Art Geschichten aufarbeiten. Wir haben einfach dann doch den vielleicht entscheidenden größeren Abstand, um so eine Figur in all ihren Ambivalenzen auch überhaupt uns mal ordentlich vorzunehmen. Und du hast ja jetzt, glaube ich, auch auf deine 4-teilige Reihe enorm viele Reaktionen bekommen. Ganz viele Leute, die auch möglicherweise angestoßen durch deine Arbeit anfangen, in der eigenen Familie zu graben. Was würdest du denen raten? Wo fängt man überhaupt an?
Ist ja fast schon ein bisschen spät jetzt, ne? Weil die Zeitzeugen ja irgendwie, die meisten ja schon gestorben sind. Aber sich einfach mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, glaube ich, also mir hat das wahnsinnig viel gebracht. Mir hat das auch viel gebracht im Verständnis zu meinem Großvater. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage irgendwie, er war ein Monster. Gleichzeitig muss ich halt sagen, er war schon auch ein Täter. Ne? Aber das in der eigenen Familie irgendwie hervorzuarbeiten, das sagst du ganz richtig, das machen, da bin ich ja nicht der Einzige, der das macht. Da gibt es einige Bücher, da gibt es Filme, da gibt es, neulich habe ich irgendwo in der Mediathek bei der ARD eine Doku gesehen, wo jemand versucht hat, seine Familiengeschichte zu rekonstruieren. Und es ist tatsächlich so, also ich kriege fast jede Woche irgendwie 2, 3 E-Mails von Leuten, die sagen, ja, genauso war es bei mir auch. Niemand hat irgendwas erzählt und die Oma schon gleich gar nicht.
Du hattest vorhin angedeutet, dass du innerhalb deiner Familie so als Comiczeichner so eine gewisse Narrenfreiheit hattest, aber es hat sich dann doch etwas gewendet, das Blatt.
Ja, in der Tat. Und zwar habe ich dieses Försterhaus gesucht und habe mich in so eine Gruppe von diesem Ortsteil, wo das wohl gestanden haben muss, reinbegeben. Und da hat ein Journalist aus Dortmund mitgelesen. Und der hat mich dann gefragt, ob er mich zu dem Thema interviewen könnte, weil das ja Dortmunder Geschichte ist. Und dann hat er so einen kleinen Artikel geschrieben, der mehr schlecht als recht war, um ehrlich zu sein. Und hat, glaube ich, 3-mal in 2 kleinen Absätzen geschrieben, der Nazi-Opa von Titus Ackermann. Und das hat mein Onkel in die Finger gekriegt. Und dann ist der wiederum ausgeflippt und hat aber auch nicht das Gespräch gesucht, sondern ich habe eine Abmahnung gekriegt tatsächlich. Und ich musste mich mit Anwalt dagegen wehren, weil der wollte mir verbieten, dass ich diese Geschichte erzähle.
Wahnsinn. Du hast dich nicht abbringen lassen und du buddelst jetzt weiter in der Familiengeschichte. Also du arbeitest jetzt daran, die Geschichte deines Urgroßvaters, dieses besagten Försters, aufzuarbeiten bzw. zu recherchieren. Das ist aber dann nochmal wahrscheinlich extra schwierig, oder?
Ja, das wird auch sehr fiktional, weil da die Datenlage oder die Informationen, die ich gekriegt habe, relativ dünn sind. Aber ich habe tatsächlich Artikel gefunden in Zeitungsarchiven über ihn und musste bestürzt feststellen, dass schon mein Urgroßvater tätig war in der nationalen Bewegung. Also der war ein örtlicher Vorsitzender der DNVP, was so ein bisschen der Vorläufer der NSDAP war. Die sind zu 100% übergetreten in die NSDAP. Und da hat es mich dann auch nicht mehr gewundert, warum mein Großvater schon dann so national sozialisiert worden ist, wenn schon der Urgroßvater da am Rad gedreht hat.
Ja, und eine ganz besondere Brisanz bekommt natürlich diese kleine Serie auch, weil dein Großvater eben dasselbe dachte wie auch heute wieder diverse Leute, die von gestern sind. Und auch vor dem Hintergrund finde ich diese Arbeit extrem wichtig und extrem eindrucksvoll. Titus Ackermann, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Was vom Leben übrig bleibt, so heißt diese kleine Serie, bei Mogamobo erschienen. Danke, dass du heute hier warst.
Wenn ich noch kurz sagen darf, also wen das interessiert, der kann gerne versuchen, in seinem örtlichen Comicladen zu fragen, ob da noch welche da sind von diesen Heften. Die meisten sind aber wahrscheinlich vergriffen. Also dann wäre halt die Webseite die Möglichkeit noch. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Hier sind The Cure.